Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben im Rahmen dieser drei Vorträge heute ja ein ganz wichtiges Thema, ein sehr schönes Thema auch uns vorgenommen, nämlich, dass wir die Art und Weise betrachten wollen, wie die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, wie sie Konflikte löst. Das ist ja eine der schmerzlichen Herausforderungen, die wir immer wieder im Zusammenleben unter Kindern Gottes erfahren, dass es immer wieder schmerzliche und schwierige, verwickelte Konflikte gibt. Es gibt Situationen, wo Geschwister das Gefühl haben, ihnen ist Unrecht getan worden von anderen Gläubigen. Es gibt Situationen, wo zum Beispiel auch Älteste einer Gemeinde Schritte tun müssen, die vielleicht manchen als ungerechtfertigt vorkommen. Es gibt Spannungen, Missverständnisse, alle möglichen Schwierigkeiten. Wir haben am Freitag schon gesehen, dass das eigentlich daher kommt, dass wir unser Fleisch noch an uns tragen. Wenn wir wirklich 100% vom Geist Gottes erfüllt wären und nur der Geist uns bestimmen würde, dann gäbe es keine Konflikte. Das ist etwas Schönes, etwas Wunderbares. Ja. Dort, wo wirklich unsere geistliche Natur, das, was wir von Gott empfangen haben, völlig regieren würde, da gäbe es keine Konflikte zwischen den Kindern Gottes. Sie kommen aus dem Fleisch. Sie kommen aus unserer eigensüchtigen Natur, ja, aus unserem Wesen, das ein Stück auch die göttlichen Dinge, die göttliche Sicht nicht teilen kann. Sobald wir fleischlich sind, ist es so, wie wenn wir in einem mittelmäßig erleuchteten Raum eine Sonnenbrille aufziehen. Ja? Es wird alles irgendwo verdunkelt. Wir sehen nicht mehr klar. Und in dem Moment, wo wir wirklich wieder geistlich sehen, da werden auch die Konflikte zwischen den Kindern Gottes uns in einem ganz anderen Licht erscheinen. Wir haben ja dieses Wort auch schon am Freitag behandelt. Ich möchte das noch einmal mit uns lesen aus dem Epheserbrief. Epheser 5, Vers 1 und 2. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann haben wir diese Liebe empfangen, diese übernatürliche Agape-Liebe, die der sündige Mensch nicht kennt. Er kennt Sympathie und Antipathie, aber er kennt nicht die Agape-Liebe, die selbstlos und rein und lauter ist. Und in dieser Liebe sind wir gerufen zu wandeln. Wir haben das am Freitag gesehen. Wandel heißt, sie muss sich im Alltag bewähren. Nicht nur sonntags, wenn wir mit unserem Sonntagsgesicht in der Versammlung zusammen sind, sondern auch in den schwierigen Situationen des Alltags. Dort sind wir herausgefordert. Und in diese Situation führt uns auch das Wort Gottes, das wir heute Morgen miteinander betrachten wollen, nämlich der Philemonbrief. Einer der kürzeren Briefe des Neuen Testaments. Der einzige Brief vielleicht, der eigentlich vordergründig eine rein private, persönliche Angelegenheit behandelt. Also ein Brief an einen Bruder, den Philemon, und der trotzdem höchstgeistlich ist und auch für uns voller wichtiger Lektionen ist für unser eigenes persönliches geistliches Leben. Vielleicht gerade auch zu den Hintergründen dieses Philemon-Briefes noch ein paar Bemerkungen. Der Apostel Paulus stellt sich vor als ein Gefangener, das um Christi willen. Er hat diesen Brief höchstwahrscheinlich geschrieben etwa 60 nach Christus, als er in Rom in seiner ersten Gefangenschaft war. Der Apostel Paulus war also um des Evangeliums willen Gefangener des Kaisers, aber er war ein Gefangener, der relativ viel Freiheiten genoss. Er konnte besucht werden, er hatte Unterstützung und Besuch auch von seinen Mitarbeitern immer wieder. Er hatte die Möglichkeit, auch das Evangelium zu verkündigen, während er gefangen war und auf den Prozess beim Kaiser wartete. Ganz im Gegensatz zu seiner zweiten Gefangenschaft, wo er diese Möglichkeiten nicht mehr hatte und wo er auch wusste, es geht dem Tod entgegen, war der Apostel auch überzeugt, dass er wieder freikommen würde aus dieser Gefangenschaft. Und das ist der Hintergrund, das, was eigentlich diesen Brief überhaupt ausgelöst hat, ist eine wunderbare Geschichte Gottes. Eine Geschichte, wie nur der lebendige, gnädige Gott sie wirken kann. Es geht ja um den Brief an Philemon, und Philemon war ein Gläubiger in Kolossae, ein Gläubiger, der wohl durch den Apostel Paulus selbst zum Glauben kam. Der Apostel war ja nie in Kolossae, aber wohl war Philemon sehr wahrscheinlich in Ephesus oder einer anderen Stadt und hat dort das Evangelium gehört und hat sich bekehrt. Also Paulus hatte eine besondere herzliche Beziehung zu Philemon, dem Empfänger dieses Briefes, das werden wir nachher gleich sehen. Aber dieser Philemon hatte ganz offensichtlich einen Sklaven, Onesimus. Er war also wahrscheinlich ein etwas wohlhabenderer Bürger. Er hatte die Möglichkeit, auch die Gemeinde in seinem Haus zu beherbergen. Und er war jemand, der dem Herrn gedient hat. Und er hatte wahrscheinlich mehrere Sklaven, auf jeden Fall einen Sklaven. Und dieser Sklave war ganz offensichtlich ungläubig. Und dieser Sklave rannte davon. Das war damals im Römischen Reich ein wirkliches Problem. Es gab viele Sklaven, die weggelaufen sind von ihrem Herrn, großenteils, weil sie gequält wurden, weil sie unerträgliche Verhältnisse hatten. Das war ganz sicher bei Philemon nicht der Fall. Er hat als gläubiger Herr ganz gewiss seine Sklaven freundlich behandelt. Aber vielleicht war genau das auch der Anlass, dass dieser Sklave gedacht hat, ja, der Philemon ist ja Christ, der wird mir ja nichts tun, ich kann also ruhig meine Freiheit mir nehmen. Offensichtlich hat er auch seinen Herrn beraubt, hat ihm also Geld weggenommen, um die Flucht zu finanzieren, und er gelangte auf seiner Flucht nach Rom, dort wo viele Leute untergetaucht sind, die solch einen Weg gegangen sind. Ja, das ist auch heute so, wo kann man untertauchen? In einer anonymen Großstadt, in irgendeinem Slumviertel, wo sowieso niemand den anderen kennt und wo sich niemand um den anderen kümmert, und so ähnlich war das damals auch. Und dann hat dieser Sklave Onesimus, durch irgendwelche Führung Gottes, ist er in Nöte gekommen. Und er hat vielleicht auch gemerkt, seine eigene Sündhaftigkeit, sein Versagen. Und auf welche Weg auch immer, der Brief sagt es uns nicht, ist er in Kontakt mit Paulus gekommen. Vielleicht hat er sich erinnert, dass dieser Apostel, der jetzt in Rom gefangen war, dass er ja seinen Herrn immer mal wieder auch vielleicht geschrieben hat oder besucht hatte, dass der Herr von ihm geredet hatte. Jedenfalls kommt er in Kontakt mit dem Apostel Paulus, und der gefangene Apostel Paulus führt diesen Onesimus zum Glauben. Und nun kommt der Konflikt, um den es geht. Er war ja ein entlaufender Sklave. Er musste wieder zurückkehren zu seinem Herrn. Das Unrecht musste wieder in Ordnung gebracht werden. Nun, nach dem römischen Recht konnte ein entlaufener Sklave damals empfindlich bestraft werden. Das hing auch damit zusammen, dass man natürlich durch eine entsprechende Bestrafung Nachahmung möglichst abschrecken wollte. Also der Herr konnte seinen Sklaven auspeitschen lassen, ihm vielleicht die Hand abhacken, ihn empfindlichst schädigen, verstümmeln. All diese Dinge waren rein rechtlich möglich, denn der Sklave war ein Gegenstand, ein Besitzgegenstand wie eine Kuh oder ein Karren. Der Herr konnte im Prinzip mit ihm machen, was er wollte. Und sicher hatte der Onesimus auch gewisse Sorgen, als er da zurückkam zu seinem Herrn, nun als ein wiedergeborenes Kind Gottes. Und so hat sich der Apostel Paulus für diesen entlaufenen Sklaven eingesetzt, der nun bekehrt war und ein Kind Gottes war. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses ganzen Briefes. Und wir sehen hier etwas ganz Wunderbares, wie der Apostel Paulus in einer zarten Liebe, in einer Einfühlsamkeit diesen Konflikt versucht zu vermitteln. Und das ist etwas, das uns auch wirklich zur Lektion dienen darf. Und ich muss sagen, mich ist es überführt es auch und spricht es an, dass ich im Normalfall auch in Konflikten sei es in der Familie oder sonst wo, bei weitem nicht so zartfühlend und wirklich in dieser Liebe Christi handle, wie es dort der Apostel Paulus uns vorlebt. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir zu unseren Herzen reden lassen sollten, wenn wir jetzt diesen Brief miteinander lesen, wie da die Liebe Christi durch den Apostel Paulus zum Ausdruck kommt. Ich lese einmal die ersten Verse. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Apphia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, wir kennen wohl diese Briefanfänge des Apostels Paulus, diese Briefanfänge, die gemäß der Sitte den Absender nennen. Timotheus war offensichtlich gerade bei ihm. Er war, wie gesagt, in einem Haus gefangen gesetzt, unter Aufsicht, aber doch relativ frei, auch Gäste zu empfangen. Und er schreibt diesen Brief in dem Bewusstsein, wir wissen das aus dem Kolosserbrief, dass er Onesimus mitsenden wird mit diesem Brief. Ja, also das heißt, in dem Moment, wo der Philemon diesen Brief in Händen hält, hat er wahrscheinlich schon erfahren, oh, Onesimus ist wieder da. Ja, und nun versucht er, diesen Philemon ans Herz zu legen, mit dem Onesimus in einer ganz ungewöhnlichen Weise umzugehen, wie man das als Sklavenhalter im Römischen Reich nie gemacht hat, wenn man nicht Christ war. Er schildert von sich selbst, dass er ein Gefangener Christi Jesu ist. Das ist auch ganz interessant, das ist schön doppeldeutig ausgedrückt. Es heißt eigentlich ein gebundener Christi Jesu. Und das ist doppeldeutig. Ja. Auf der einen Seite heißt es, er war innerlich gebunden an den Herrn und brannte darauf, den Willen Gottes zu tun. Er war nicht frei in dem Sinn, dass er machen konnte, tun und lassen konnte, was er wollte, sondern er hat sich selber sozusagen an diesen wunderbaren Herrn und Erlöser gebunden. Er war sein Sklave, das sagt er an vielen anderen Stellen. Paulus, Sklave oder Knecht Jesu Christi. Ja? Und auf der anderen Seite war er auch ein Gebundener um Jesu Christi Willen, weil er nämlich gefangen war, weil er dem Herrn Jesus gedient hat. Und daran erinnert er den Philemon. Er nennt ihn unseren geliebten Mitarbeiter. Das ist eine schöne Sache, wenn wir wissen, ja, jeder Gläubige ist im Grund ein Mitarbeiter an der Sache des Herrn. Nicht nur die sogenannten vollzeitlichen Mitarbeiter, nicht nur die Brüder, die irgendeinen Dienst haben, sondern jeder Gläubige, jeder Bruder, jede Schwester ist jemand, der mitwirkt, mitarbeitet an dem Werk der Auferbauung der Gemeinde, an dem Werk der Ausbreitung des Evangeliums. Da sind wir alle Mitarbeiter. Und wir sollten die anderen als geliebte Mitarbeiter sehen. Also der Apostel Paulus hat diesen Philemon geschätzt. Er hat ihn geliebt in brüderlicher Liebe. Auch die Apphia, das ist wohl die Frau des Philemon gewesen. Er hatte Wertschätzung für diese Geschwister. Er wusste, dass sie sich einsetzten. Das war ja damals auch nicht so ganz selbstverständlich. Wer sein Haus geöffnet hat für eine Versammlung, der war natürlich auch Zielscheibe heidnischer Attacken. Er hat sich selber öffentlich ein Stück als Christ bekannt. Das war nicht ungefährlich. Das war auch ein Stück Opfermut und Bereitschaft auch zu geben. Das hat ja auch Gastfreundschaft beinhaltet. Ja, es gab ja viele Gläubige, die waren damals arm. Und diejenigen, die zum Beispiel Häuser hatten und etwas wohlhabender waren, die haben natürlich auch damit die Verpflichtung auf sich genommen, zum Beispiel von mir aus ein Gemeindeessen dann zu machen nach der Versammlung. Das war ja meistens abends, aber man hat auch die Leute mit versorgt. Das gehörte alles mit dazu. Und da hat Philemon bereitwillig in Kolosse mitgearbeitet an diesem Werk des Herrn. Und das hat der Apostel Paulus hier anerkannt. Archippus, vielleicht auch ein Sohn oder ein Verwandter. Auf jeden Fall war er ein Mitarbeiter, der Dienst tat in der Gemeinde in Kolosse, denn im Kolosserbrief lesen wir, sieh auf den Dienst, den du empfangen hast, was eine Ermahnung und Ermunterung an den Archippus. Nun, er wird sogar Mitstreiter genannt. Das ist ganz interessant. Mitsoldat, Mitkämpfer. Das erinnert uns daran, dass die Arbeit im Reich Gottes nicht nur mit Mühe und Wirken verbunden ist, sondern auch mit Kampf. Er hat also den Archippus geschätzt als jemand, der auch in den Kämpfen und Schwierigkeiten, die der Dienst mit sich bringt, mit ihm zusammengestanden ist und an seiner Seite auch gekämpft hat. Und auch die ganze Gemeinde musste natürlich von dieser Sache erfahren, denn schließlich kam der Onesimus zurück als ein Erlöster, als ein Kind Gottes. Er sollte ja auch in die Gemeinde aufgenommen werden, jetzt, da er gerettet war. Dieser Wunsch, ja, das sollten auch wir uns gegenseitig immer wieder wünschen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist diese Gesinnung des Wohlwollens. Wir haben am Freitag gehört, die Liebe ist gütig. Sie wünscht das Beste für den anderen, dass Gott den anderen segnet, den Bruder und die Schwester segnet und ihnen Gnade und Friede zuteilwerden lässt. Und nun wird der Apostel etwas konkreter und geht ein auf den Philemon. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Ja, immer wieder beschämt es mich, wenn ich lese von dem Gebetsleben des Apostels Paulus. Er hat, wenn wir das alles mal zusammennehmen, gebetet für alle Gemeinden, die er gekannt hat. Gut, das waren damals noch nicht so viele, das war noch etwas überschaubarer. Aber hat jede einzelne Gemeinde, die Geschwister, die er dort kannte, die Brüder, die den Dienst taten, allesamt jeden Tag vor den Herrn gebracht. Und zwar nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Er hat also viel, viel Zeit für das Gebet verwendet. Und es ist ein ganz praktischer Ausdruck von Bruderliebe. Ein ganz praktischer Ausdruck der Tatsache, dass wir ein Leib sind, dass wir beten für die Heiligen, für die geliebten Kinder Gottes. Beten nicht nur für uns, die uns am allernächsten sind. Also jetzt unsere eigenen Geschwister in der Familie, die gläubig sind, oder in der Gemeinde, in der wir jetzt sind, sondern beten auch für andere. Beten für Missionare. Aber auch beten vielleicht, und das finde ich das Wunderbarste, dass wir hier in Adelberg beten können für pakistanische Gläubige, die verfolgt werden, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, dass wir beten können für Menschen, die wir nie gesehen haben und nie sehen werden, wahrscheinlich hier in diesem Leben, aber in der Herrlichkeit werden wir sie sehen. Ja? Dass wir also diese Verbindung wirklich praktizieren können im Leib des Christus: wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit, und wenn ein Glied verherrlicht wird, dann freuen sich alle mit. Ja, in dem Sinn sollte das eine wirklich umfassende Verbundenheit sein. Der Apostel Paulus hat auch mindestens für Gläubige in zwei Kontinenten gebetet, ja, Asien und Europa. Wir haben heute mehr Kontinente und mehr Möglichkeiten, Fürbitte zu tun. Wir sollten das auch konkret tun, also nicht nur ganz pauschal, sondern dort, wo Gott uns auch Menschen zeigt. Aber es ist doch einfach eine wunderbare Verbundenheit der Kinder Gottes untereinander, die auch im Gebetsleben zum Ausdruck kommen darf. Ja, er hat immer wieder gehört von dem Glauben des Philemon an den Herrn Jesus und von der Liebe gegenüber den Heiligen. Also der Apostel hat ja immer wieder Besuch bekommen von den verschiedenen Gemeinden. Auch von Gemeinden, die er selber nicht begründet und besucht hat. Und er hat aufmerksam gehört, was er dort hörte, und hat es sofort in seine Gebete umgesetzt. Und so hat er auch gehört gehabt, dass Philemon wirklich den Gläubigen Liebe erweist. Und zwar als wohlhabenderer wohl auch den reisenden Gläubigen, also irgendwelchen Dienern, die ja immer wieder von einer Gemeinde zur anderen kamen. Die brauchten ja jemanden, der ihnen Gastfreundschaft gab, jemanden, der ihnen vielleicht auch eine Gabe mitgehabt, damit sie den nächsten Reiseabschnitt finanzieren konnten, dort Essen kaufen konnten, vielleicht ein Schiff buchen konnten. Und in dieser Hinsicht hat sich offensichtlich Philemon nicht nur um die Gläubigen in Kolosse gekümmert, sondern auch um Mitarbeiter im Werk Gottes, die wiederum das auch dem Apostel Paulus erzählt haben. So wusste er, der Philemon lebt mit dem Herrn Jesus. Er hat diesen Glauben, der nicht nur ein abstraktes Bekenntnis ist, sondern der Glaube wird auch tätig und äußert sich in der Liebe, in der praktischen Agape-Liebe zu den einzelnen Kindern Gottes. Und nun wird es konkreter. Der Vers 6 ist ein bisschen schwierig zu verstehen und zu übersetzen, aber aus dem Gesamtzusammenhang her denke ich, dass der Apostel Paulus hier Folgendes meint. Er wünscht sich, dass in einer ganz besonders herausfordernden Sache der praktische Glaube des Philemon auch sich wirksam erweist in einem Schritt der Liebe um des Herrn Jesu Christi willen. Und diese Liebe soll erkannt und anerkannt werden von anderen, damit sie sehen, was Gutes ist in den Gläubigen in der Gemeinde. Es ging um die Aufnahme des entlaufenen Sklaven als geliebten Bruder. Das hat der Apostel Paulus von dem Philemon erwartet. Und das drückt er jetzt ein Stück aus. Schau, du hast Gemeinschaft. Du bist einer der Gläubigen. Du hast Gemeinschaft an Christus. Und diese Gemeinschaft, dieser Begriff Koinonia, soll eigentlich drückt aus, ich habe Anteil an etwas, nämlich an Christus und seiner Gnade, aber auch ich gebe Anteil. Ich gebe das weiter, was ich empfangen habe. Und so ist es hier, denke ich, gemeint. Philemon hatte Gnade, Vergebung und Liebe empfangen von Christus und nun war er herausgefordert, das ganz praktisch weiterzugeben an den Onesimus. Und wenn er das tun würde, dann wäre das ein gewaltiges Zeugnis, dass andere erkennen, das Gute und Wertvolle, was da unter den Christen besteht. Nämlich eine Art von Beziehung, die im Heidentum unerhört war. Undenkbar war ein Stück weit. Ja? Also so verstehe ich diesen Vers 6. Im Vers 7 erwähnt er das nochmal. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Also er sagt, schau her, du hast doch deine Liebe schon vielen Gläubigen erwiesen. Und jetzt vertraue ich darauf, dass du auch in diesem besonderen Fall deine Liebe erweisen wirst. Dort, wo es dich ganz persönlich an deine Interessen trifft. Das ist ja immer der Test. Da wird es dann schwierig. Ja? Er sollte also Liebe erweisen, nicht nur an den durchreisenden Heiligen, nicht nur an den Geschwistern seiner Gemeinde, sondern jetzt an einem ganz besonderen Sorgenkind. Und das war schwieriger, ganz klar. Also er ermutigt ihn erstmal. Er erinnert ihn an das, was er schon Gutes getan hatte und Gutes empfangen hatte. Das ist sehr taktvoll, sehr schön aufgebaut auch. Ja? Er versucht ihn wirklich positiv herauszufordern und anzureizen, dass er doch diese Liebe Christi auch dem Onesimus erweisen soll. Und jetzt kommt er zur Sache. Vers 8. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Onesimus. Jetzt kommt der Name. Ja, der ganz sicher dem Philemon in keiner guten Erinnerung war. Der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ja, also zunächst einmal finden wir hier einen wunderschönen, taktvollen Gedanken. Der Apostel Paulus ist sich bewusst, er war Apostel. Er war ein spezieller Gesandter Jesu Christi, der Autorität hatte. Ein Apostel konnte gebieten und eigentlich hatte da jeder Gläubige zu gehorchen, wenn er seinen Glauben ernst nahm. Aber, und das war dieses Schöne, was wir hier sehen, Der Apostel Paulus wollte diese Autorität nicht ins Spiel bringen. Er wollte, dass Philemon nicht gehorcht, sondern aus eigener Liebe, aus eigenem Antrieb diesem entlaufenen Sklaven vergibt, über seinen Schatten springt und ein Wunder tut. Etwas tut, was für alle anderen äußerst erstaunlich sein musste. Wie gesagt, wir müssen die rauen Sitten der römischen Sklavenhaltergesellschaft als Kontrast sehen. Ja? Was jeder normale Herr mit seinem entlaufenen Sklaven gemacht hätte, wenn er ihn erwischt hätte. Der hätte ihn ausgepeitscht. Ja? Der hätte ihn blutig geschlagen. Der hätte ihm mal gezeigt, was es bedeutet, so ungehorsam zu sein. Und nun hat der Apostel Paulus erwartet, dass Philemon völlig anders handelt. Und das sagt er, er könnte es eigentlich gebieten. Warum könnte er es gebieten? Nun, weil es einfach auch das Gebot Gottes ist, dass nunmehr, da der Onesimus ein Bruder geworden war, ein Kind Gottes, dass Philemon ihm Liebe und Vergebung erweist. Das war nicht optional, das war Gebot Gottes, das musste er eigentlich tun, wenn er seinen Glauben ernst nahm. Er konnte nicht sagen, aber warte, erst peitsche ich dich aus und dann vergebe ich dir. Das ging nicht. Ja? Wenn er wirklich seinen Glauben ernst nahm, dann musste er sagen, wenn der Herr Jesus dem Onesimus seine Sünden vergeben hat, auch die Sünde, mich bestohlen zu haben, mich betrogen zu haben und von mir weggelaufen zu sein, wer bin dann ich, dass ich ihm die Sünde behalten sollte? Ich kann es eigentlich gar nicht, wenn ich das ernst nehme, was der Herr Jesus für mich getan hat. Schaut, so sollten wir eigentlich auch gesinnt sein. Wenn ein Bruder oder eine Schwester an uns sündigt und uns Böses tut, dass wir sagen, wir sind verpflichtet zu vergeben. Es ist gar nicht unsere Wahl, sondern es ist eigentlich selbstverständlich, dass ich ihm vergebe oder ihr vergebe, weil mein Herr Jesus mir so viel vergeben hat. Ja? Wie kann ich da dem anderen die Sünde behalten? Wir haben ja im Hinterkopf hoffentlich dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, wo es darum ging, dass dieser Knecht eine unbezahlbare Schuld erlassen bekommen hat und dann hinterher einen Mitknecht gewürgt hat um einer ganz geringen Schuld willen und was der Herr dazu sagt. Ja? Also eigentlich war Philemon verpflichtet. Und der Apostel hätte sagen können, nimm ihn auf, vergib ihm und untersteh dich, ihn zu bestrafen. Aber das wollte der Apostel nicht, sondern er wollte, dass die Liebe Jesu Christi freies Spiel hat und frei wirken kann. Und das ist ja der Punkt, wenn Liebe wirken soll, dann ist es immer freiwillig. Dann ist es nicht gezwungen. Gezwungene Liebe ist keine Liebe. Und er wollte, dass der Herr ein Wunder tut am Herzen des Philemon aus innerer Freiheit heraus. Und so müssen wir auch manchmal Situationen, seelsorgerliche Situationen behandeln, dass wir dem anderen Freiheit geben, selber auf den richtigen Schritt zu kommen und den auch zu tun. Gerade auch, wenn das vielleicht mit dem inneren Kampf verbunden ist. Da ist es nicht gut, Druck auszuüben. Ja? Das heißt nicht, dass es nicht auch Situationen geben muss, wo man zum Beispiel Gemeindezucht üben muss, wo man auch sagen muss, hier, das ist jetzt dran. Aber hier war eine Situation, wo der Apostel Paulus in seiner christusähnlichen Liebe gespürt hat, es wäre jetzt verkehrt, wenn ich dem Philemon das einfach vorschreibe, was er zu tun hat. Sondern es wäre viel besser, viel mehr zur Ehre des Herrn, wenn das sozusagen selber im Herzen von Philemon wachsen würde, diese Bereitschaft, dem Onesimus total zu vergeben. Und deswegen spricht um der Agape-Liebe willen spricht der Apostel einfach eine Bitte aus. Und dann unterstreicht diese Bitte noch einmal, indem er sagt, schau, ich bin alt geworden. Ja? Ich bin aufgebraucht im Dienst für den Herrn. Ich bin schon ein alter Mann vor den Toren der Ewigkeit. Das ist ein Argument, dem man sich schwer verschließen kann. Ja? Er wirbt in Liebe und sagt, schau her, wenn du es um des Onesimus willen dir schwerfällt, es zu tun, dann tu es um meinetwillen, ja, weil ich für ihn bitte. Für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Der Apostel Paulus verwendet immer wieder dieses Bild. Es ist ein wunderschönes Bild. Er hat dem Onesimus das Evangelium verkündigen können. Er hat ihm helfen dürfen zur Bekehrung. Er hat sozusagen, er war das Instrument Gottes, um diese Bekehrung, Wiedergeburt zu bewirken. Und deswegen sagt er, ich habe ihn gezeugt als mein eigenes Kind. Und das finden wir öfters auch bei Timotheus, dass er einfach Paulus diejenigen, die sich durch seinen Dienst bekehrt haben, mit einer besonderen väterlichen Liebe begleitet hat, mit einer zarten Fürsorge, die sehr, sehr schön anzusehen ist. Also nun kommt der Name Onesimus und das heißt ausgerechnet der Nützliche. Ja, das ist also ganz interessant. Der Apostel Paulus spielt sozusagen auf diesen Namen auch an. Onesimus, der Nützliche, war ein Nichtsnutz gewesen in seinem alten Leben. Ja, ein Sklave, der seinem Herrn Schaden, Ärger und Probleme gebracht hat, der ihn sogar bestohlen hat, was eine besonders üble Sache war. Und deswegen war er dir einst unnütz. Und jetzt sagt er, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Also jetzt hat sich etwas verändert. Und das ist das Wunderbare, die Gnade Gottes, die Erlösung verändert alles. Und das ist so schön, selbst wenn unser Leben sozusagen programmiert ist auf ja, Verderbnis, Niedergang, Elend, Probleme, Sondersgleichen. Und viele Menschen sind ja so verstrickt in die Sünde, so kaputt von der Sünde, dass man sagen kann, menschlich gesehen, Hopfen und Malz verloren. Ja? Und die Gnade Gottes kommt, diese Liebe Gottes kommt in das Leben und es wird alles anders. Aus Menschen, die vielleicht kurz davor standen, den Drogentod zu sterben, im Gefängnis zu versauern oder irgendwo umgebracht zu werden als irgendein Mafiosi unter Mafiosis, werden plötzlich ja, strahlende Kinder Gottes, die auch einen gerechten, einen guten Weg gehen können, wo alle diese negativen Faktoren durch die Gnade Gottes Schritt für Schritt oder auch mit einem Schlag verändert werden. Onesimus war ein Neuer geworden. Er war anders geworden. Er war als Kind Gottes nunmehr nützlich für Gott und auch nützlich für den Apostel Paulus und auch nützlich für den Philemon. Und nun kommen wir zu einem weiteren Aspekt der Liebe Gottes, der Bruderliebe, die wir hier sehen. Auch ein Konflikt in Anführungsstrichen. Der Onesimus hatte sich bekehrt. Er war ganz offensichtlich in Freiheit, also er hat es nicht im Gefängnis bekehrt. Und er war nun ein eifriger Diener des Apostels Paulus geworden. Er hat diesem Gefangenen geholfen. Er hat ihn in allerlei praktischer Hinsicht unterstützt. Und der Apostel Paulus hatte ganz offensichtlich die Sicht, dass dieser Onesimus ein wertvoller Mitarbeiter für ihn werden könnte. Wobei das gar nicht auszuschließen ist, dass er nicht sogar eine Gnadengabe hatte, zu verkündigen, dass er ein ähnlicher Mitarbeiter werden könnte wie ein Titus oder ein Timotheus, der wirklich auch selber einen geistlichen Dienst hatte und nicht nur diakonische Hilfeleistung gegeben hat. Ja? Also er hat gesehen, dieser Onesimus ist für mich nützlich. Er hilft mir. Er tut mir einen wertvollen Dienst. Ich bräuchte ihn eigentlich für mich. Und nun haben wir ja auch am Freitag schon gesehen, die Liebe sucht nicht das Ihre. Ja? Und wir sehen hier ganz genau, eigentlich, und der Apostel Paulus hat es ganz klar empfunden, Philemon würde wahrscheinlich mir den Onesimus durchaus wieder als Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Aber ich darf ihn jetzt nicht festhalten. Zuallererst mal ist er der entlaufene Sklave von Philemon. Und Philemon hat den ersten Anspruch auf ihn und seinen Dienst. Also will ich auf das, was mir eigentlich wichtig und nützlich wäre, freiwillig verzichten. Er wollte auch nicht einfach sagen, schau, ich habe den Onesimus schon mal bei mir behalten, ich weiß ja, du gibst ihn mir, du kannst ja was sagen, wenn du ihn unbedingt haben willst. Ja, das wäre jetzt nicht Liebe gewesen. Damit hätte man den Philemon ein Stück schon erpresst gehabt, ja, dass er doch den Onesimus wirklich dem Paulus überlässt. Sondern er hat lieber diesen Aufwand auf sich genommen. Das war ja auch finanziell. Der musste den Onesimus wahrscheinlich auch noch Geld mitgeben, dass er nach Kolosse reisen konnte von Rom aus. Also er hat diesen Aufwand, diese Mühe, diese Monate, wo er ihn entbehren musste, auf sich genommen und gesagt, lieber schicke ich ihn zum Philemon, damit diese Sache wirklich auch geklärt wird und damit er ihn mir freiwillig zurückschickt. Ja? Und das ist auch so etwas, wo wir manchmal pragmatisch denken, ach, der Bruder wird mir das schon geben, das machen wir jetzt einfach mal so. Ja? Ich habe das Buch schon mal behalten, ich konnte es gut brauchen, ich habe es schon angestrichen, ich nehme an, du schenkst es mir. Ja? Das ist so eine Art, das sollte man eigentlich nicht machen. Ja? So einfach, dass man sich etwas vom anderen aneignet. Ja? Sondern der Apostel Paulus achtet hier ganz arg darauf, dass das freiwillig ist. Ja? Dass der Philemon alle Freiheit hat, so zu reagieren, wie er es möchte. Ohne sich vom Apostel Paulus gedrängt oder gezwungen zu fühlen. Und das ist auch etwas, ja, also ich kann mir das ganz sicher auch sehr gut hinter die Ohren schreiben. Und ich denke, wir können da alle etwas davon lernen, ja, wie zartfühlend der Apostel Paulus mit anderen umgeht, wie er auch den anderen in seiner Entscheidungsfreiheit sehr respektiert. Ein anderes Beispiel, was mir da einfällt, ist das, wie der Apostel Paulus mit Apollos umgegangen ist, diesem begabten Prediger, der eine Zeit lang in Korinth war und wo der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief sagt, ja, ich habe Apollos sehr zugeredet zu kommen, aber er wollte nicht. Ja? Wenn er Gelegenheit findet, wird er dann zu euch kommen. Also auch da, der Apostel Paulus hätte sagen können, du gehst, ich bin Apostel. Aber das hat er nicht gemacht, ja? Sondern hat gesehen, gut, wenn Gott jetzt dem Apollos das noch nicht ins Herz gelegt hat, dann will ich warten, ja? Ich sehe zwar die Notwendigkeit, ich wünschte es mir dringend, aber ich will ihm nicht befehlen, sondern ich will warten, bis er es selber sieht. Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, diese Einstellung auch zu schätzen, diese seelsorgerliche Einstellung, dass doch der Herr am Herzen des anderen einen freiwilligen Gehorsam wirkt, bevor wir versuchen zu drücken, zu drängen oder irgendwie etwas, ein Ergebnis herbeizuführen beim anderen, ohne diese freiwilligen Prozesse. Ja, nun ging es also um eine ganz heikle Sache. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Das war jetzt die große Sorge. Der Apostel Paulus hat den Philemon geliebt. Der Apostel Paulus hat den Onesimus geliebt. Und er hat ganz genau gewusst, hier ist eigentlich eine sehr heikle Situation. Ja, sehr wahrscheinlich hat sich der Philemon ziemlich doch auch geärgert und hatte Probleme damit, dass ich weiß ja nicht, wie viel der Onesimus da hat mitgehen lassen, vielleicht auch ganz schön viel von Geld oder Gold oder sonst etwas. Und nun kommt er wieder zurück, das ist wahrscheinlich alles aufgebraucht, ne? Und der Schaden ist da. Wie wird der Philemon den Onesimus aufnehmen? Kann er ihn in den Arm nehmen und sagen, mein Bruder, das wäre ein Wunder. Und er sagt, du nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, wie er hier sich verwendet für diesen Onesimus. Und dann geht es weiter. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Also hier wird nochmal deutlich, eigentlich wäre es berechtigt, es wäre hilfreich. Er nimmt auch an, dass Philemon das durchaus gewollt hätte, dass Onesimus bei ihm bleibt und ihm dient. Ja? Aber er wollte das eben nicht erzwingen. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Ja? Das ist dieser Takt, diese schöne Beziehung, die einfach nur durch die Gnade Gottes entstehen kann, wenn jemand von seiner Ich-Haftigkeit gelöst wird. Paulus hat nicht nur gepredigt, die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern er hat es auch gelebt. Das sehen wir hier an diesem Philemonbrief. Ja? Er konnte selbstlos sein und konnte zurückstehen mit seinen eigenen Bedürfnissen, um anderen die Freiheit zu lassen. Wir können das oft nicht. Und daraus entstehen manche Konflikte unter Kindern Gottes, dass wir selbstsüchtig sind. Der Apostel Paulus war selbstlos. Und das ist etwas sehr Schönes zu sehen. Und er wollte, dass die Liebe freiwillig ist. Und darin sehen wir auch etwas, was Gott so möchte. Schaut, als Kinder Gottes, Gott zwingt uns nicht. Ja? Gott appelliert an unsere Herzen, an unsere Gewissen, mit seinem Wort Dinge zu tun, andere Dinge zu lassen, aber er zwingt uns nicht. Ja? Er möchte, dass unser Gehorsam freiwillig ist. Dass wir aus Liebe Dinge preisgeben, die unserem Eigeninteresse zum Beispiel entsprechen. Dass wir aus Liebe auf Dinge verzichten, die wir uns vielleicht als Recht anmaßen zu haben. Und er wartet, bis diese Einstellung freiwillig kommt. Und das ist so traurig in unserer Fleischlichkeit, dass wir da Gott vielleicht manchmal Jahre warten lassen, bevor wir wirklich einem solchen geistlichen Impuls nachgeben. Manchmal vielleicht sogar gar nie. Ja? Wir sind sozusagen mit dem Lärmpegel unseres eigenen Egos auf solche leisen Anrufe gar nicht gefasst. Wir hören das gar nicht, wir merken das gar nicht, dass Gott eigentlich möchte, dass wir ein Stück von unserem Eigenleben, von unseren Eigeninteressen preisgeben. Dass wir nicht solche sind, die nur das Ihre suchen. Aber Gott möchte freiwilligen Gehorsam, freiwillige Opfer, die um des Herrn Jesu willen, um der Liebe, die Gott zu uns hat, willen, geschehen und nicht aus Zwang. Das erinnert uns daran, wenn wir das hier sehen. Und nun geht der Apostel Paulus noch einen Schritt weiter. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Ich persönlich denke, der Apostel Paulus hat damit zum Ausdruck gebracht, entlasse den Onesimus aus der Sklaverei. Gib ihn frei, damit er dienen kann, mir dienen kann, dem Herrn dienen kann und als Bruder seinen Platz einnehmen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch anders gemeint gewesen. Aber ich denke, dass er hiermit gesagt hat, schau, er sollte eigentlich nicht mehr dein Sklave sein, sondern er hat als Bruder selber Gaben, lass ihn doch frei für den Dienst für den Herrn. Auf jeden Fall heißt das, dieser Vers ganz sicher, dass er ihn nicht mehr als seinen Sklaven ansehen sollte, selbst wenn die äußere Beziehung noch bleiben sollte, sondern er sollte in ihm jetzt den Bruder im Herrn sehen, und zwar den geliebten Bruder. Erstaunlich. Der Apostel Paulus sieht es gar nicht anders, als dass der Bruder in Christus auch ein Geliebter sein sollte. Er geht gar nicht davon aus, dass wir einen Bruder haben könnten in Christus oder eine Schwester und die lieben wir gar nicht. Leider ist es in der Praxis aber doch so, dass wir da zumindest Mühe haben. Aber er sagt, schau her, du hast dich vielleicht doch über ihn auch etwas geärgert, dass er als dein Sklave weggelaufen ist, und jetzt nimm ihn mit offenen Armen auf als geliebten Bruder und vergiss alles, was da hinten war. Vergib es. Und du hast jetzt eine ganz neue Beziehung zu dem Onesimus. Sehr herausfordernd. Und nun verwendet er sich selber für den Onesimus. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle mir das in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Also hier ist es auch wieder eine wunderschöne Sache, auch die Gnade. Er sagt nicht, ja, Philemon, du bist doch reich, du kannst doch den Schaden, den der Onesimus dir zugefügt hat, ganz bestimmt gut verschmerzen. Vergib ihm einfach und vergiss das Geld und schreib es ab. Nein, sondern er sagt, wenn ich als Apostel mich jetzt schon verwende für diesen Onesimus, dann will ich doch auch anbieten, dass ich allen Schaden trage. Dass ich bereit bin, dem Philemon diese berechtigten Ansprüche, die er hat, nach dem Recht zu erstatten. Der Philemon, wenn er die Liebe hat, wenn er geistlich denkt, dann muss er sagen, ich gebe das alles dahin, und selbst wenn es 10.000 Euro sind oder 100.000, ich gebe das dahin um des Herrn willen, ich will das nicht fordern. Aber auch hier wollte der Apostel Paulus nicht, dass der Philemon das gezwungen tut. Er hat nicht einfach den Anspruch an ihn gestellt, jetzt vergib du ihm auch alle seine Schuld, du siehst doch, dass er es nicht zurückzahlen kann. sondern er hat gesagt, komm, ich werde dafür eintreten. Ja. Und ich denke, hier sehen wir auch ein Sinnbild, in einer gewissen Weise ist diese ganze Geschichte ein Sinnbild auch des Evangeliums, der Gnade. In einer gewissen Weise sind wir alle Onesimusse, nämlich Sklaven Gottes, die ihrem rechtmäßigen Herrn davongelaufen sind, ihn bestohlen haben und ihr eigenes Leben auf ihre eigene Rechnung gesucht haben. In einer gewissen Weise sind wir alle solche, die Schulden gemacht haben, vor Gott davongelaufen sind und nun bankrott geworden sind und darauf angewiesen sind, dass unser Herr uns vergibt und uns annimmt. Ja. Und wir sehen auch in dem Apostel Paulus und seiner Fürsprache so ein Schattenbild auf das, was der Herr Jesus für uns Sünder tut. Er hat wirklich alles bezahlt. Er hat nicht nur sich bereitgestellt, es zu tun, vielleicht, sondern er hat es in Realität getan mit seinem kostbaren Blut. Und er ist der Mittler, der für uns eintritt. Nun ist es noch ganz anders, ja, mit dem Mittlerschaft des Herrn Jesus, aber zumindest eine Erinnerung, eine Andeutung dieser Mittlerschaft finden wir auch in dem, wie der Apostel Paulus sich hier für den Philemon verwendet. Ja, wenn er aber Schaden zugefügt hat, so stelle das mir in Rechnung, rechne das mir zu. Genau dasselbe sagt die Bibel im Römerbrief von dem Herrn Jesus Christus. Gott hat ihm unsere Sünde zugerechnet und uns seine Gerechtigkeit. Ja? Und in diesem Sinne können wir auch eben dieses Evangelium der Gnade auch sinnbildlich hier ein Stück angedeutet sehen in dieser Geschichte, die Gott selber so gefügt hat. Und auf der anderen Seite sehen wir eben auch in der Haltung des Apostels Paulus, wie dieses Evangelium der Gnade sich auswirkt. Noch einmal, der Onesimus war ein neuer Mensch geworden. Das ist nicht nur Theorie. 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Sondern das ist Realität. Und wir sind herausgefordert, auch so zu leben. Ja? In diesem Fall ist es ganz deutlich, der Philemon sollte anerkennen, jetzt ist alles anders. Jetzt kann ich diesen Sklaven nicht mehr ärgerlich und zornig empfangen und sagen, da ist der Schaden, den du mir angerichtet hast, zahl ihn mir zurück. Vielleicht hat Philemon gar nicht so vorgehabt zu reagieren, aber es wäre sein natürliches Recht gewesen als Herr dieses Sklaven. Sondern jetzt ist eine ganz neue Qualität der Beziehung da. Die Vergebung, die beide empfangen hatten von dem himmlischen Vater, bewirkt, dass sie ganz anders mit den Konflikten umgehen konnten, die sie im irdischen Leben hier hatten. Der Konflikt war noch da. Ja, der ist ja, die Schulden waren gemacht, der Schaden war da. Aber die Art und Weise, wie man darauf reagiert, war nun völlig anders, wie die Weltmenschen es gemacht hätten. Also, letztlich hat der Apostel Paulus dem Philemon zugemutet, verzichte auf all deine Schulden, vergib dem Onesimus und umarme ihn und küsse ihn als deinen Bruder. Und wie gesagt, womöglich noch entlass ihn aus der Sklaverei, damit er mehr dienen kann. Denn eigentlich ja, war das sonst schwierig, was er gewünscht hat, nämlich dass Onesimus zurückgeschickt wird und dass er dem Apostel dient. Das wäre wahrscheinlich so am besten möglich gewesen. Auf jeden Fall hat der Apostel den Philemon in liebevoller Weise aufgefordert, etwas zu tun, was eigentlich nur die Agape-Liebe Gottes kann. Über seinen eigenen Schatten zu springen, über die eigenen finanziellen Interessen. Und das ist ja oft etwas, wo eben das Fleisch ganz besonders auch ungeistlich sich verhält, wenn auch noch Kosten mit im Spiel sind und Geld. Und wirklich den Onesimus als das anzunehmen, was er wirklich war. Und das ist auch etwas von dem Gewaltigsten, etwas, was damals in dieser korrupten, verfinsterten Sklavenhaltergesellschaft des Römischen Reiches mit am stärksten, denke ich, beigetragen hat, dass das Evangelium sich stark ausgebreitet hat. Dass nämlich hier Menschen, die absolut am Rande waren, die verachtet waren, die eigentlich gar nicht wirklich als Menschen galten, und das waren besonders die Sklaven und die Frauen, dass die durch die Erlösung in Christus eine Würde erhielten und eine Stellung, die absolut revolutionär war. Nur war das keine Revolution mit geballter Faust. Wir kennen ja auch Spartakus, die Sklavenaufstände. Und wisst ihr, was die bewirkt haben? Immer nur mehr Hass, Blutvergießen, Korruption und Verderbnis. Und das können wir auch daraus lernen, dass alle Versuche, Gerechtigkeit und bessere Verhältnisse durch Revolution, durch Veränderung, mit Hilfe von Zorn und Gewalt und Macht herbeizuführen, immer darin enden, dass es schlimmer wird wie vorher. Das kann nicht sein, dass der Sünder mit sündigen Mitteln Gerechtigkeit wirkt. Aber das Evangelium, die Botschaft der Gnade und der Herr Jesus, sie haben mehr bewirkt in Bezug auf veränderte Lebensverhältnisse als je irgendeine Revolution. Ja, und zwar nicht durch Macht und Gewalt, sondern durch veränderte Herzen. Und das ist nur ein Ahngeld dessen, was einmal geschehen wird im tausendjährigen Reich, wenn wirklich Friede und Gerechtigkeit in dieser Welt kommt. Es kommt nur durch den Herrn Jesus und es kommt nur, wenn Gott dieses Wunder tut. Ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und euch ein neues, ein fleischernes Herz geben. Anders geht es nicht. Und davon ist diese Geschichte von Philemon und Onesimus auch nochmal eine ganz schöne Illustration im Kleinen. Ja? Die Liebe und die Gnade Gottes brachte das zustande, dass ein römischer Sklavenhalter einen Sklaven im römischen Reich als seinen Bruder in die Arme nahm, nachdem er ihn bestohlen hatte und weggelaufen war. Das ist dieses Wunder und das ist auch ein Zeugnis, wie gesagt, das haben die Leute gesehen. Sie haben von den ersten Christen gesagt, seht, wie sie einander lieb haben. Und da ist auch dieses Gebot des Herrn Jesus in Erfüllung gegangen, das wir heute nur noch sehr unvollkommen erfüllen, nämlich in Johannes 13. Wir haben das am Freitag auch schon gelesen. Da heißt es ja, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also die Heiden haben gesagt, seht, wie sie einander lieb haben. Sie haben gesehen, wie dort die Frauen zum Beispiel eine ganz andere Stellung hatten als in den römischen Familien und in der römischen Gesellschaft. Sie haben gesehen, dass die Sklaven dort wirklich einer waren in Christus. Ich sage das immer so, weil das auch heute im Prinzip auch noch so ist. Dort konnte es sein, dass in der Gemeinde ein Sklavenhalter praktisch unter den Brüdern in der Reihe saß und einer der Ältesten war sein eigener Haussklave. Ja, das war möglich, dass der Haussklave geistlich eine Leitungsaufgabe hatte über den Sklavenhalter. Und wenn er wieder nach Hause kam, dann war es andersrum. Ja? Dann hatte der Sklavenhalter zu sagen, bitte räum du mal das Zimmer auf. Ja? Also das waren veränderte Verhältnisse. Und dass ein Sklavenhalter einen Sklaven wirklich liebevoll behandelt hat, auch wenn er ihn nicht entlassen hat, das war damals nicht das Thema. Aber er hat völlig anders sich ihm gegenüber verhalten und das hat sich in der Praxis gezeigt. Ja? Das war nicht nur frommes Gerede, sondern das waren total veränderte Beziehungen in der Praxis. Ja? Das überzeugt auch heute noch hartgesottene Sünder. Ja? Wenn Sie zum Beispiel auch eine Ehe sehen, wo Mann und Frau einander wirklich vergeben und auch wenn andere sagen würden, das sind Verhältnisse, da werde ich schon längst mich scheiden lassen und wäre davon gerannt und es passiert nicht, das sind die kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Wunder Gottes in veränderten Beziehungen, wo die Gnade Gottes sichtbar wird. Dass es real ist und nicht nur fromme Theorie. Und das war ein Fall hier, wo, denke ich, das genau deutlich wurde. Und das haben natürlich, das war das Stadtgespräch in Kolosse, das kann ich euch sagen. Ja? Der Philemon hat seinen entlaufenen Sklaven in den Arm genommen und willkommen geheißen, obwohl der ihn beklaut hat, nicht ausgepeitscht. Ja, das, ich bin überzeugt davon, das war auf den Märkten. Das war ein stärkeres Zeugnis für das Evangelium als manche Predigt. Ja? Also in dem Sinn müssen wir das sehen, dass verändertes Leben, veränderte Herzen und ein Leben in der Bruderliebe etwas ist, was ein gewaltiges Zeugnis auch für Ungläubige ist, die diese Gnade und Liebe nicht kennen. Und in dem Sinn hat es der Apostel Paulus sicher auch gewusst, dass das ein starkes Zeugnis werden wird und hat deshalb auch wirklich sehr darauf geachtet, dass das aus dem Herzen von Philemon selber kam. Sonst hätte es keinen Wert gehabt. Ja? Ein befohlener Schritt dieser Art hätte nicht denselben Wert gehabt, wie wenn Philemon gesagt hätte, ja, ich habe das freiwillig gemacht. Ja? Ich wollte das so. Und das ist der Sieg der Gnade, wenn er ganz praktisch wird, und der Sieg der Bruderliebe über alle möglichen menschlichen Erwägungen und menschlichen Interessen, das sehen wir so schön aufleuchten in diesem Philemonbrief. Ja, ich lese nochmal den Rest auch weiter. Vers 20, ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Also, da geht es wirklich auch nochmal darum, dass er ihn bittet, um der Bruderliebe willen, als ein Bedürftiger, als ein Gefangener, der einen solchen Diener wirklich gut brauchen konnte, dass er ihn freiwillig zurücksendet und ihm überlässt für den Dienst. Ja, das war einfach dieser Appell, diese Bitte der Liebe. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Er hat ja gewusst, dass der Philemon ein geistlich gesinnter Christ war. Das hat er ja schon unter Beweis gestellt. Und deswegen hat er auch vertraut, dass auch das, wo eine große Prüfung war, eine schwerere Prüfung als andere, dass er auch in dem Fall einfach so handelt, wie Gott es möchte und auch dem Wunsch des Apostels entspricht. Und das ist auch interessant. Wisst ihr, die Liebe, die Gnade tut noch mehr, als geboten ist. Ja? Die Gnade erfüllt die Gebote Gottes nicht nur so knapp. Wenn wir im Fleisch sind, dann sind wir mürrische Knechte. Dann sagen wir, ja, naja, ich habe es jetzt so halbwegs gemacht, so 75% habe ich das Gebot erfüllt, mehr geht nicht. Sehe ich ganz deutlich an meinen Kindern, wisst ihr? Da sagt man, du räumst jetzt das Zimmer auf. Ja? Und dann kommen sie so nach einer Viertelstunde und sagen, ja, es ist aufgeräumt, ja? Das Gebot ist erfüllt. Und dann gucke ich da rein in das Zimmer und dann schaue ich, dann sage ich, du hör mal, da, was ist aufgeräumt? Ja, das habe ich nicht gedacht, dass das auch dazugehört. Ja? Aber schaut mal, wenn manchmal, das kommt auch vor, dass unsere Kinder manchmal freiwillig ein Zimmer aufräumen. Aus Liebe, vor allen Dingen zu ihrer Mama. Und dann staunst du, wie schön aufgeräumt das ist. Dann haben sie mehr getan, als das, was nötig ist. Ja? Und das ist auch so interessant, wenn die Gnade wirksam ist, wenn die Liebe Gottes wirksam ist, dann erfüllt man aus einem überströmenden Herzen, tut man mehr, als geboten war. Aber wir, ja, wir müssen uns selber prüfen, sind wir mürrische Knechte oder sind wir geliebte Kinder, die freudig den Willen des Vaters übererfüllen, mehr tun. Ja? Ich fürchte, dass wir oft genug in der Haltung von mürrischen Knechten sind. Die sagen, naja, so 80% kriege ich gerade noch auf die Reihe zu erfüllen. Mehr geht nicht, mehr ist nicht drin bei mir. Ja? Aber dann fehlt diese Gnade und diese Liebe und dieses Überströmende. Das hatten die ersten Christen und das haben wir alle in unserem Herzen, diesen Wunsch, überstrebend Gott zu gehorchen. Unser Leben überstrebend für den Herrn Jesus zum Opfer zu bringen. Aber der wird oft durch unsere eigene Fleischlichkeit blockiert. Ja, er ist im Herzen jedes wahren Gotteskindes. Der Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber was machen wir manchmal für Mauern drumherum? Wie wird die manchmal eingedämmt, gehemmt und zurückgehalten durch unsere Fleischlichkeit? Das ist so ein Thema in diesen Tagen. Ein Thema, das auch, denke ich, durch dieses schöne Vorbild von Philemon und Paulus angesprochen wird, wo unser eigener Mangel sichtbar wird und das, wie sich der Herr Jesus eigentlich wünscht, wie es sein könnte. Wir lesen die letzten Verse auch noch. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ja, also Gebete bewirken etwas. Er meint, das ist ja inspiriert. Er sagt, eure Gebete, da hoffe ich, dass die bewirken, dass ich freigelassen werde. Also Gebete machen einen Unterschied. Er hat nicht gesagt, Gott hat in seiner Souveränität eh schon beschlossen, dass ich freigelassen werde. Ihr braucht nicht mehr für mich beten. Ja? Sondern er sagt, eure Gebete sind mir wichtig. Ich glaube, dass die bewirken werden, dass ich freikomme. Ja? Eine Ermunterung zum Gebet. zum anhaltenden und glaubensvollen Gebet. Unsere Gebete machen einen Unterschied. Wir können das vielleicht nicht ganz logisch erklären, denn Gott ist souverän. Und trotzdem, die Bibel lehrt es so. Ermutigung zum Gebet, zur Fürbitte für gerade auch die Diener Gottes, für alle. Ja, ganz kurz noch ein Name unter den Mitarbeitern erinnert uns an die Gnade Gottes auch nochmal, nämlich Markus. Johannes Markus, der Markus, wegen dem sich Jahre zuvor einmal zwei hingegebene Mitarbeiter Gottes verstritten hatten. Ihr erinnert euch, Barnabas wollte den Johannes Markus mitnehmen. Der Apostel Paulus hat gesagt, nein, durch seine Weigerung nach Jerusalem mitzugehen, taugt er für diesen Auftrag nicht. Und ich denke mal, da hat der Barnabas sich von seinem menschlichen Herzen etwas mitreißen lassen. Er hat sich dann getrennt von Paulus. Ja, aber damit ist diese Geschichte nicht zu Ende. Wisst ihr, im Reich Gottes passiert es manchmal. Da geraten zwei Diener des Herrn aneinander. Es gibt eine Auseinandersetzung und danach reden sie nicht mehr miteinander und danach gehen sie für immer getrennte Wege. Und das war Gott sei Dank in der frühen Gemeinde nicht so. Denn dieser Johannes Markus ist ganz offensichtlich auch von seiner Fehleinstellung kuriert worden. Und es hat eine Wiederherstellung gegeben. Und am Ende im 2. Korintherbrief bezeugt der Apostel Paulus, wie nützlich ihm genau dieser Johannes Markus ist, der vorher mal der Anlass für eine Trennung war. Wisst ihr, die Gnade Gottes siegt über unser Fleisch. Die Liebe Gottes siegt über Streit und Eigensucht unter den Kindern Gottes. Das ist eine Botschaft, die auch dieser Philemonbrief immer wieder in verschiedenen Facetten uns rüberbringt. Und ich hoffe, wir werden ermutigt, selber auch dort, wo es Konflikte gibt, wo wir in Konflikten mit Kindern Gottes sind, vielleicht mit unserer eigenen Ehefrau oder dem eigenen Ehemann oder dem Bruder in unserer Gemeinde, dass wir da ganz neu uns dem Herrn ergeben und wirklich auch glauben und vertrauen, dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, dass sie alle Schwierigkeiten, alles Widrige überwinden kann, dass wir wirklich zu einer Aussöhnung kommen können, zu einer Bereinigung, wenn es auch viel kostet und vielleicht viel Gebet und Geduld kostet. Letztlich dürfen wir nicht aufgeben, denn der Herr Jesus gibt auch nicht auf mit uns. Er will mit uns zum Ziel kommen und wir wollen doch das uns einfach uns ermutigen lassen, dass auch wir vertrauen, dass die Liebe des Christus in uns und mit uns zum Ziel kommt. Amen.